35 Jahre friedliche Revolution in Deutschland und die Wirkungen bis heute. Thema in Geschichte zu Vergangenheit aus der Nähe betrachtet, begrüßt Sie Harald Asel. Vergangenen Montag fand in Kooperation mit uns eine ganztägige Konferenz des Tagesspiegels statt. Der Osten, Chancen, Perspektive, Probleme. Weil es der 4. November war, der Jahrestag der Demonstration auf dem Berliner Alexanderplatz mit hunderttausenden Menschen, kamen drei damalige Akteure auf das Podium. Marianne Birtler, die 1989 für die Initiative Frieden und Menschenrechte sprach, Konrad Elmer-Herzig für die frisch gegründete Sozialdemokratische Partei der DDR, SDP, und Ronald Freitag, damals Student der Humboldt-Universität. Hören Sie jetzt einen Ausschnitt aus dem Gespräch, befragt vom Tagesspiegel-Autor Robert Ide. Da ging es unter anderem um das zurückhaltende Verhältnis der Bürgerbewegten zur Macht. Zunächst erinnert sich Marianne Birtler.
Also ich wusste, jetzt ist ganz viel möglich, und natürlich hatten wir auch Sorge, ob wir uns hörbar und verstehbar machen könnten. Und gerade bei diesem Stichwort Macht, ich weiß noch, wir hatten so eine Wahlzeitung vom Bündnis 90, und auf der Titelseite dieser Zeitung stand ganz ausdrücklich: Wir wollen keine Macht, sondern Verantwortung. Also Macht war etwas Unangenehmes zu dieser Zeit. Ich will Macht, das hätte kein Mensch ausgesprochen.
Also das würde ich anders sehen. Mit der Gründung der SDP haben wir natürlich die Machtfrage gestellt, weil die SED behauptete, sie selber hätte ja doch die Vereinigung mit den Sozialdemokraten
aber Konrad,
verzogen.
Was ihr gemeint habt,
und das war doch richtig ins Herz
das, was
der
ihr
SED.
Gesagt habt.
Ja, inwiefern?
Ihr habt doch auch nicht ausgesprochen.
Das kommt jetzt
ins Protokoll. Na doch, durch die Gründung war klar, hier ist die Kampfansage gegen die SED. Ja. Ich hätte ja gerne bei euch mitgemacht damals. Ja. Aber ihr hattet Angst, eine Partei zu sein oder zu gründen. Und das schien mir nicht realistisch genug, um die SED mit ihrer starken Struktur wegzubekommen. Ja. Deswegen bin ich bei Markus Mecke gelandet.
Deswegen habt ihr euch Mühe gegeben, am runden Tisch uns nicht zur Wahl zuzulassen.
Was? Da saß ich aber nicht dabei.
Das war ernsthaft eine heftige Debatte, ja, am runden Tisch, ob, ja, man diese Bürgerbewegung überhaupt zur Wahl zulassen darf.
Ja, ich will mal genau
zu dieser... auch ein paar Hardliner bei uns, das stimmt, ja.
Ich will mal genau zu dieser Mitsprache kommen und Herrn Freitag da auch wieder mit reinnehmen, weil er das nämlich genau auf dieser Demonstration ja vorgestellt hat für die Studierenden dort, dass es eben um Mitsprache gehen sollte, auch um Publikationen von Urabstimmungen, die überhaupt in der Studierendenzeitung dann nachzulesen sein sollen, also wirklich ganz grundlegende Freiheiten. Nun gibt es ja gerade die Debatte in Ostdeutschland, sind die Ostdeutschen, von Ulko Sascha Kowalczuk zum Beispiel angeführt, sind die Ostdeutschen eigentlich überfordert mit diesem Schock der Freiheit, das alles selber in die Hand nehmen zu müssen? Hat der Staat eben so viel geregelt, dass man sich immer noch eigentlich darauf verlässt und sich auch wünscht, dass der Staat das alles in die Hand nehmen will? Und wenn das so ist, wie können die Ostdeutschen es schaffen, das vielleicht doch stärker in ihre Hände wiederzunehmen, wie es Herr Schneider auch gesagt hat?
Ich glaube schon, dass Herr Kowalczuk an dieser Stelle einen wichtigen Punkt anspricht. Also ich denke schon, dass da ein Stück Wahrheit drinsteckt. Wenn ich vielleicht ganz kurz nochmal auf die Situation 1989 aus der Sicht der Studierenden sprechen kann. Das Wort Macht hatte tatsächlich eine negative Konnotation. Da würde ich Ihnen, Frau Birtler, völlig recht geben. Wir haben als Studierende, auch genauso wie überall in allen anderen Ebenen und in allen anderen Gemeinschaften oder in der DDR generell, über Möglichkeiten der Neuorientierung oder der Neugestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse gesprochen. Und da lief es genauso chaotisch ab wie überall, würde ich sagen. Also es gab Vorschläge, Studentenparlament, Studentenrat, Studentengewerkschaft, Studenten weiß der Kuckuck was. Also irgendwelche Dinge. Was dann am Ende mehrheitsfähig war, war eine Idee, die völlig untauglich ist. Nämlich die eines Studentenrats, der getragen ist von der großen Politisierung der breiten Masse, die dann irgendwo, wie, das war uns gar nicht so richtig klar, sich gemeinsam einen Willensbildungsprozess durchgehen, der dann an die Sprecher weitergegeben wird. Und die Sprecher durften nur Sprecher sein. Die durften nichts anderes sein, nur die Sprecher der Meinung der Studierenden. Eine völlig illusorische, untaugliche Idee. Aber die war mehrheitsfähig. Und das war das Einzige, was mehrheitsfähig war. Und das hing ein Stück weit damit zusammen, dass wir Angst hatten, dass es da vielleicht ja schon gleich wieder irgendwo eine neue Organisation geben könnte, die Macht übernimmt und die dann wieder sozusagen für alle spricht. Dass Demokratie ein Aushandlungsprozess ist, an dessen Ende ein Kompromiss steht und nicht der Konsens, das haben wir nicht wirklich verstanden. Und ich glaube, dass da noch ein Stück weit in Ostdeutschland eine Arbeit zu leisten ist, das wirklich den Leuten beizubringen.
Das
ist ja auch eine
der These von Herrn Kowalczuk. Das lag auch noch an einem tiefen, auch in DDR-Zeiten entstandenen und verwurzelten Misstrauen. Das war ja ein allgemeines Gefühl. Und wir hatten alle noch nicht gelernt, ich habe das dann erst in den 90er Jahren gelernt, dass man zu irgendeinem Thema durchaus 3 oder 4 jeweils berechtigte Meinungen kennt. So war das nicht. Es gab das Falsch und das Richtig, das Die und Wir und das Gut und das Böse. Ja. Eine absolut duale Welt. Ja. Und deswegen, und da ist es dann auch schwer, Kompromisse zu schließen, wenn man so ein Bild hat. Ja? Also,
ich will dem noch eins hinzufügen.
Ich will dich noch mal verstärken.
Ach so, auf Sie wollte ich gerade zukommen.
Wir haben das einfach 40 Jahre lang was anderes gelernt. Wir haben gelernt, da sind die da oben. Die mögen wir eigentlich gar nicht. Zumal, wenn man bei der Kirche war, war man ja im Grunde potenzieller Staatsfeind. Und wir sind zweigleisig erzogen worden, schon als Kinder. Also ihr dürft in der Schule nicht dasselbe sagen, wie wir hier zu Hause. Ja, zu Hause wurde Westfernsehen geguckt, in der Schule durfte man nicht mal verraten, welche Uhr, wie die Uhr aussieht im Fernsehen. Dann hätte man
mit Ziffern oder Punkten,
genau, war
immer die Frage.
Ja. Und man hat gelernt, unter dem Schirm des Staates untereinander enge Beziehungen zu haben. Es gab einen viel stärkeren Zusammenhalt, den die Westdeutschen, wenn sie uns mal besuchten, sozusagen als einzig Positives in der DDR empfanden. Den Zusammenhalt, wie wir also untereinander gehandelt haben. Das Wertvollste war ein Trabantauspuff. Für den kriegten sie alles in der DDR. Ja, und das hat natürlich die Leute zusammengeschweißt.
Aus einem Mangel heraus,
muss genau, man aus einem Mangel heraus
dazu sagen.
Aber ich würde sagen, es ist ein erfreuliches Nebenprodukt einer unerfreulichen Epoche.
Ich bestreite das.
Dieses Miteinander. Und du bestreitest das,
bitte. Also das war sozusagen Zweckbündnis von Leuten. Ja. Ich hätte nie so oft bei meiner Nachbarin geklingelt, wenn es nicht so gewesen wäre, dass ich kein Telefon hatte und sie hatte eins.
Ja, aber das hat auch was gemacht mit euch.
Apfelsinen mitgebracht.
Ihr hattet doch viel engere Beziehungen als heute mit den Nachbarn.
Ich sage, das ist noch lange keine Beziehung. Das ist ein Zweckbündnis. Man heißt sich halt.
Gut, über Beziehungen sprechen wir in anderen Formaten.
Nein, aber das ist wichtig. Das ist deswegen wichtig, weil es noch heute verklärt wird.
Ja, das stimmt.
Und die Leute sehnsüchtig zurückdenken an die Zeit, wo man zusammenhielt und solidarisch war. Ich mache da ein großes Fragezeichen, obwohl ich natürlich auch so eine gute Erfahrung gemacht habe. Aber das war sozusagen nicht Liebe, das war Zweck.
Sagt Marianne Birtler, später unter anderem Leiterin der Stasi-Unterlagenbehörde. Sie erinnerte sich zusammen mit Konrad Elmer Herzig, er war dann lange Jahre Pfarrer an der Erlöserkirche in Potsdam, und Ronald Freitag, der als Professor für Medien- und Wirtschaftspsychologie heute an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft in Berlin, Köln und Frankfurt am Main lehrt. Ausschnitte aus der Diskussion im Rahmen der Tagesspiegelkonferenz Der Osten, Chancen, Perspektive, Probleme am vergangenen Montag. Und das war Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Danke fürs Zu- und Weiterhören, sagt Harald Asel.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.